Also, gut, dann fangen wir an. So, wie ihr sie ja alle wissen, bestimmt, ne, gibt es da den SCSI-Stack und der hat natürlich schon, ist schon relativ antik, um es so zu sagen. Nicht? Der war eigentlich schon immer da und hat natürlich auch schon immer eine Fehlerbehandlung. Und das ist also quasi, ne, since time immemorial, das war eigentlich schon immer da. Der Git-Tree kennt schon gar nicht mehr die erste Änderung, die da gemacht wurde, um das da einzupflegen. Also das ist schon Dings. Und natürlich, ne, weil das ja so lange da ist, ist natürlich getestet. Ne? Also jeder Benutzer hat irgendwie benutzt den SCSI-Stack. Das ist doch schon lange getestet. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Aber leider, wie das immer so ist mit Theorie und Praxis, das ist denn nicht ganz so. Dann erhielt ich nämlich irgendwann mal einen Support-Call. Die dann sagen, ja, also das ist ja schön und gut, ihr mit eurem tollen SCSI-System und mit dem Multipathing, aber bei mir ist ein Fehler aufgetreten, ein SCSI-Fehler. Und nach 2 Stunden hat denn das System auch tatsächlich weitergemacht. Und das, obwohl ich Multipath angeschaltet habe. Sagen Sie mal, sollte das Multipath nicht eigentlich umgehen? Worauf ich denn nur sagen konnte, eigentlich schon. Aber was genau ist denn da jetzt passiert? Das ist jetzt nicht so gut. Also, deswegen habe ich gedacht, na gut, denn muss man jetzt mal sich das tatsächlich mal anschauen, was passiert da jetzt eigentlich? So eines, die sagen, Fehlerbehandlung, das passt schon. Da wollen wir gar nicht so. Naja, wie sie rausstehen, nee, passt denn nicht so ganz. So, also habe ich gedacht, na gut, schauen wir uns das mal näher an. So, Fehlerbehandlung. Also, SCSI ist ja fies standardisiert. Also im SCSI ist ja quasi alles standardisiert. Es gibt nach letzter Zählung ungefähr 40 Standards, die das Ganze so umfasst. Und da ist nun wirklich alles geregelt. Ne? Da gibt es irgendwie die Befehlsdefinition, dann gibt es die Transportdefinition, also wie diese Befehle auf die einzelnen Transportmedien umgeschrieben werden müssen, damit man sie auch transportieren kann. Dann gibt es noch so ein übergreifendes Architekturmodell, wie sich das Ganze in das größere Ganze zusammenfügt. Das nennt sie ein SAM, für das SCSI Architecture Model. Es ist eigentlich alles standardisiert. Wenn man irgendwas will, muss man da irgendwie nachgucken. Aber nicht die Fehlerbehandlung. Die ist nämlich da nicht drin. Man so im SCSI, das Architecture Model hat so ein paar Sachen. Ja, es gibt so Task-Management-Funktionen, die man da schicken kann. Und dann wird irgendwie jetzt Task Abort, also in dem Fall ist es ein Befehlsabbruch oder Task-Set Abort. Damit kann man dann eine ganze Gruppe von Befehlen abbrechen. Oder man kann ein Reset machen. Aber wann und warum man das jetzt machen sollte, das steht da nicht drin. Das ist dann Vendor Defined, wie das so schön heißt. Also, ja, das ist ja doof. Ne, das heißt, man muss das irgendwie selber machen. Das heißt, man guckt sich das an, was die denn da so machen und dann, ja, und wenn ein Fehler auftritt, muss man es halt heile machen. Tolle Idee. So, konkret auf Linux sieht das so aus. Also, wie ich schon erwähnte, ursprünglich die erste Implementation des jetzigen Fehlerbehandlungsdings war in Linux 2.2. Hände hoch, wer Linux 2.2 verwendet hat. Supi. Supi, supi, supi. So, das war dann erstmal so, da hat sich der James Bottomley mal dran gesetzt und hat erstmal irgendwas geschrieben, was er cool fand. Und das ist natürlich, weil wir 2.2, nicht? Da war irgendwie SCSI Parallel All the Rage, das war dann alles, was es da gibt. Ja, das waren diese fetten Kabel, die man überall ranstecken musste. Das heißt, wir haben da eine Bus-Topologie, dass jeder Bus ist mit einem HBA verbunden, also einem Host-Adapter verbunden. Es gibt immer bloß Transaktionen zwischen dem HBA und einer Node auf dem Bus. Die anderen müssen denn während dieser Zeit können nichts tun. Und no, also das heißt, das ist effektiv so Single Action. Das heißt, der HBA schickt ein Kommando an eine Platte und die Platte antwortet. Und während dieser Zeit müssen alle anderen halt ruhig sein, weil der HBA nichts anderes machen kann. Nur das sieht dann ungefähr so aus. Das ist eine klassische parallele Bustopologie, was man natürlich dann auch irgendwie in der Informatik dann irgendwie ja wahrscheinlich lernt. Wahrscheinlich, hoffentlich. So, und dementsprechend kann man auch das darauf dann eine Fehlerbehandlung designen. Das heißt, wenn ein Fehler, wenn ein Befehl fehlschlägt, dann schauen wir es nach, machen wir einen Retry, passt es. Haben wir irgendwie mehrere, kann auch bis zu dreimal machen wir das. Wenn das nicht klappt, dann okay, müssen wir erstmal nachschauen, was jetzt los ist. Das heißt, wir halten den ganzen Bus an und dann haben wir da eine EH-Strategie, die dann angeschmissen wird. Das heißt, eine Strategie, das heißt, wir haben dann unterschiedliche EH-Levels, die dann sukzessive nach oben gemacht wird. Also, und nach jedem EH-Level, oder wenn wir denn damit durch sind, schauen wir nach, ob wir jetzt das Kommando schicken können. So, im jetzigen, also im SCSI Parallel Fall oder im jetzigen Fall ist das Ganze so implementiert: Wir schicken zuerst ein Commander Board, erstmal das alte Kommando abbrechen, falls es nicht schon ist. Dann ein Test Unit Ready, um festzustellen, ist dieses Device noch da? Wenn das fehlschlägt, machen wir ein Loon Reset. Wenn das fehlschlägt, ein Tagesreset. Wenn das fehlschlägt, ein Busreset. Also ungefähr, das haben wir denn so ein Flussdiagramm hier. Das heißt, wir haben da zwei Einsprungpunkte. Entweder gibt es ein Command Timeout, das heißt, wir haben keine Rückmeldung vom Kommando, dann müssen wir es abbrechen, Commander Board. Oder das Kommando gibt uns gleich einen Fehler zurück, dann ist es ja schon abgebrochen, weil es uns einen Fehler zurückgegeben hat. Das heißt, wir müssen es nicht abbrechen. Und dann fallen wir halt, dann ist das hier die Escalation-Routine. Das heißt, es schon nach, lohnt es jetzt, ja, nein, wenn es geht, schicken wir einen Test Unit Ready, um festzustellen, ist das Device tatsächlich noch ansprechbar und dann machen wir ein Retry. Oder wenn es denn nicht klappt, fallen wir durch zum Tagesreset, Busreset, Hausreset und wenn alles nächstes Mal klappt, dann sagen wir, komm, vergiss es und schalten das Gerät ab. So weit, so gut. Sieht eigentlich erstmal gar nicht so schlecht aus, ne? Also das ist ja, könnte ja eigentlich gehen. So, allerdings, da das Ganze ja auf dieser Bustopologie ist und wie ich ja vorhin erwähnte, können die bloß immer ein Kommando zur Zeit abarbeiten. Das heißt, so wie irgendwie Kommandos kaputt gehen, machen wir eine Liste mit allen Kommandos, die fehlgeschlagen sind und warten, bis alle ausstehenden Kommandos sich beendet haben. Denn wir müssen ja erstmal warten, wir können ja den Bus brauchen wir jetzt eventuell, das heißt, wir müssen erstmal warten, bis der Bus frei ist, dass wir da was machen können. Und dann machen wir für jedes dieser Kommandos diese Escalation-Routine. Und wir nehmen an, dass es fertig ist, wenn eine von diesen Fehlerbehandlungsroutinen funktioniert. Dann sagen wir, ja, okay, das hat wohl gepasst und machen weiter. So, nun haben wir leider ein Problem. Denn eine erfolgreiche Fehlerbehandlungsroutine heißt ja nicht wirklich, dass es was gemacht hat, sondern es heißt ja erst mal bloß, dass ich dieses Kommando schicken konnte und einen OK-Status zurückbekommen hatte. Selbst wenn es dieses gemacht hat, also wenn ich jetzt ein Loon-Reset geschickt habe und das Loon-Reset kommt zurück mit OK, weiß ich nur lediglich, okay, das Loon-Reset hat funktioniert. Ich weiß noch immer nicht, ob dieses Loon-Reset tatsächlich das Problem behoben hat. Das ist ja nur, weil wir es angenommen haben. Ne? Das heißt, und deswegen schicken wir am Ende der Recovery immer noch ein Test Unit Ready, um festzustellen, okay, hat es jetzt irgendwas gemacht? Kann ich mit diesem Gerät wieder reden?
Das heißt, dass bei Linux tatsächlich, wenn ich auch, sagen wir mal, einen Lesefehler für einen Sektor habe, dass das Ganze da abläuft?
Bei einem, es ist, ja, beim Lesefehler schon, ja.
Das wäre doch aber ein bisschen viel, oder?
Wieso? Beim Lesefehler nicht. Das ist also, wir haben ja deswegen, wie wir in der vorletzten Session ja schon da angedeutet haben, deswegen ist ja SCSI da so toll oder SAS so toll, weil das uns ja tatsächlich einen detaillierten Fehler angeben kann. Wenn ich natürlich einen Lesefehler kriege, dann brauche ich kein Loon-Reset zu machen, das ist ein Lesefehler. Das ist einfach Medium-Fehler, da ändert sich nichts.
Also nur bei Transportfehlern?
Also nur bei Fehlern, die ich nicht klassifizieren kann. Oder bei einer bestimmten Klasse von Fehlern, wie ich klassifiziert habe, wird es tatsächlich gesagt, okay, da war jetzt irgendwie was komisch. Denn es kann ja auch sein, es gibt ja auch, CRC-Errors, wo denn dir das Gerät sagt, hey, da war ein CRC-Error. Oder, keine Ahnung, irgendwie Internal Device Reset, my all-time favorite. Ja, kann halt alles sein, nicht? Ja, müssen wir mal schauen, was da jetzt passiert ist. Also typischerweise, 99% der Fälle werden tatsächlich durch ein einfaches Retry werden sie dann behoben, weil dann, ja, war halt irgendwie zwischendrin hat irgendwie die Firma fühlt sich unglücklich und dann hat sie wieder eingekriegt. Aber nee, sie werden klassifiziert. Es wird nicht für alle Fehler gemacht. Es wird nur für die Fehler gemacht, wo wir tatsächlich sie entweder nicht klassifizieren konnten oder wo die Klassifikation sagt, hey, das musst du tun. So, also das war jetzt so, wie wir uns das für Parallel SCSI vorgestellt haben. Nun ist aber Parallel Scars sind nicht mehr so wirklich State of the Art. Also es gibt nun mittlerweile andere Sachen, die so ein bisschen besser funktionieren. Zum Beispiel Fiber Channel. Das Fiber Channel ist quasi, das ist einfach die SAN-Architektur. Die wird eigentlich nicht direkt vom HBA kontrolliert, sondern der HBA klingt sich da ein und nimmt an dem gesamten Traffic teil. Aber die SAN-Infrastruktur ist quasi unabhängig vom HBA. Und dementsprechend sind natürlich auch die Remote Ports, also die Gegenstelle im SAN, unabhängig vom HBA. Wenn sich der HBA nicht da ist, sind die Ports immer noch da. Und andere können mit diesen Ports reden. Und dementsprechend natürlich auch macht die Verbindung zwischen den einzelnen HBAs und dem Remote Port, kann natürlich jederzeit runterfallen. Ne? Multipathing, das ist ja genau das Multipathing-Ding. Das heißt, es ist mehr so ein bisschen so, ja, so eine Wolke. Der HBA geht irgendwie in eine Wolke und kommt dann magisch, kann sich dann mit dem Array auf der einen Seite oder auf der anderen Seite verbinden, geht in eine andere Wolke, verbindet sich mit einem anderen Array. Das Array kann das gleiche sein, muss aber nicht, je nachdem, topologieabhängig, das ist halt irgendwie, kann man sich dann freiweg definieren. Deswegen gibt es auch das Multipathing, was genau dafür gemacht wurde, weil man mehrere Pfade haben kann und die können eventuell auch runterfallen, so dass man das denn machen kann. So, das fanden wir denn ursprünglich auch und haben gesagt, ja, ist ja überhaupt kein Problem, wir haben ja Multipathing und wir haben ein Error Handling, also machen wir Multipathing und alles wird gut. Ja, und dann fiel der erste Pfad runter und die Fehlerbahn hat gesagt, oh, nö, das Logic Set geht aber nicht, weil ich mich ja nicht verbinden konnte und ich konnte das Kommando nicht schicken. Und dann sagt das Target-Jet, nö, das ging auch nicht, ich konnte kein Kommando schicken. Und dann sagt das Bus-Jet, nö, das ging auch nicht. Und dann sagt das Haus-Reset, ja, okay, ja, mache ich halt ein Haus-Reset. Das heißt, für jeden Pfadfehler hat das gute Ding ein Haus-Reset gemacht. War irgendwie nicht so cool. Denn die ganze Fehlerbehandlungsstrategie beruht halt darauf, dass ich mich mit der Gegenstelle verbinden kann. Denn das sind alles, die ganzen TMFs sind Kommandos, die ich an das Array schicke. Wenn ich keine Kommandos an das Array schicken kann, kann ich das nicht beheben, weil ich einfach keine Kommunikation habe. Das ist so ein bisschen doof. Und zumal jetzt hier in unserem Fall, wir machen ein Host-Reset, der geht auch, alles ist gut, aber das Device auf der Gegenstelle ist immer noch verschwunden, weil das ist das SAN, das ist der Port ist halt weg. Ja. Und dann mache ich ein Host-Reset, schicke ein Test-Unit ready, stelle fest, nö, ich kann es hier erreichen. Buff, Device offline, tschüss, das war's. Es war nicht so wirklich so toll. Und dann haben wir eine ganze Weile rumgedoktort, wie wir das jetzt in den Griff kriegen könnten, eventuell, und haben denn da mehrere Hacks eingebaut, damit es mit Firewall Channel funktioniert. Da gibt es so dieses Blog EH, das heißt, bevor irgendwelche Kommandos geschickt werden, schauen wir nach, ja, ist der Pfad überhaupt noch da? Oder beziehungsweise versuchst du gerade den Pfad wiederzuholen? Wenn ja, dann lass es einfach, dann versuch später nochmal. Und das war auch soweit okay, aber wenn das Kommando schon irgendwie geschickt wurde und dann der Pfad auftritt, bringt ja dieser Check nicht mehr, bevor ich das Kommando losschicke. Das ist ja ein bisschen zu spät. Weswegen wir denn einen weiteren Flag eingeführt haben, Fast IO Fail, welcher da heißt, okay, wenn jetzt dieses Kommando einen Fehler macht, versuch keine Fehlerbehandlung, sondern gib ihm einfach schnell zurück. Multipathing macht es dann für dich. Das heißt, effektiv ja, umgeh halt die Fehlerbehandlung. Das machen wir dann. Und dann gibt es noch das gefürchtete Devloss TMO. Dings. Setting, was da heißt, okay, nach einer gewissen Zeit nehmen wir an, dieser Port kommt nicht wieder und wir können ihn dann tatsächlich löschen. So, was effektiv heißt, ja, schön, aber wir haben die Fehlerbehandlung umgangen auf Fiber Channel. Das heißt, wir machen einfach gar keine Fehlerbehandlung auf Fiber Channel, weil das, wenn Multipath aktiv ist, macht das Multipathing. Also, meistens. Ja, und dann kam Libata, Tijun, setzt sich dran und hat gedacht, der IDE-Implementation ist scheiße. Hat sich dran gesetzt, hat das Ganze neu geschrieben. Das ist denn das LibATA. Welcher dann einfach quasi sämtliche die IDE-Platten oder ATA-Platten im SCSI-Stack als SCSI-Platten reimplementiert hat. Da ist bloß ein Problem, dass die SATA-Fehlerbehandlung so ein bisschen rudimentär ist. So das Einzige, was sie tatsächlich kennt, ist Timeout. Was nicht so wirklich gut damit zusammenarbeitet, weil der SCSI-Standard schon irgendwie darauf beruht, dass ich die Fehler klassifizieren kann. Und wenn ich sie klassifizieren kann, ist es ein bisschen unsinnig. So, das heißt, diese ganze meine tolle Fehlerstrategie-Routine geht gar nicht, denn es gibt keine Äquivalente auf der SCSI, auf der SATA-Ebene für diese ganzen Sachen, die ich da machen will. Also hat er gesagt, gut, okay, so wie ein Fehler auftritt auf, und dass du auf LibAda bist, ich habe meine eigene Routine, ich mache das selber. Das ist dann die EH-Strategy-Handler. Das heißt, der ATA-Stack macht das selber. Und dann gibt es natürlich noch SAS. Das geht erstmal soweit ganz gut, denn das ist ja ein SCSI-Protokoll, das geht ja irgendwie ganz toll. Weil ja alles gut ist. Bis jemand auf die Idee kam, ja, das ist ja, ne, ich kann ja auch ein CD-ROM anschließen. Das ist ja SAS, das ist ja kompatibel zu SATA, also kann ich auch ein SATA-CD-ROM anschließen. Jo, kann auch, das geht auch ganz gut. Aber dann stellt er fest, dass alle 5 Sekunden sein SIM anhält. Fand das ein bisschen komisch. Ja, Sandy Bridge. Die Sandy Bridge, Inter Sandy Bridge, also die Vorgängergeneration von dem jetzigen, die hatten ja, haben tatsächlich einen SAS-Controller an Bord, diesen gefüllten ISKI. Und das ist der einzige. Was ist jetzt los? Entschuldigung. Da ist irgendwie. Was ist jetzt los? Entschuldigung, das war ein bisschen. Naja, gut. So. Tschack. Na, ah, geh jetzt. Och. Jetzt hat. So, jetzt hat. Also, nur muss ich weitermachen. So. Ja, bei der Sandy Bridge, da hast du einen SAS-Controller und natürlich kannst du dann CD-ROM anschließen. Warum nicht? Klar, logisch. Kannst du an SAS kannst du ja beliebige SATA-Geräte anschließen, kannst du auch CD-ROM anschließen. Warum nicht? Kannst du ja machen. Was? Hat er sich auch gefragt. Warum geht das nicht? Das ist ja nur ein wenig komisch. Naja, das Problem ist, dass die LibArta ist ja ATA. Das heißt, wir haben eine 1-zu-1-Verbindung. Wir haben einen Port und da hängt eine Platte dran. Punkt. Also gerade bei SATA, da gibt es keine Abweichung, das ist 1-zu-1. Port, Platte, fertig, gut. So, und der Tijun hat gedacht, ja, da ich eine 1-zu-1-Verbindung habe, mache ich halt, der Port ist gleich 1 SCSI-Host und das Device ist dann das Device. Das heißt, ich habe 1 SCSI-Host pro Port und für Dings. Und wie wir schon gesagt hatten, ne, wenn die Fehlerbehandlung anfängt, dann hält es den SCSI-Host an. Dann schaut auch, was da so passiert. Geht durch diese ganze SATA-State-Machine durch und kriegt es dann wieder hin. So, auch nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich auch schon sagte, den einzigen Fehler, den SATA kennt, ist Timeout. Und ein Medium Not Present ist ein Fehler. Das heißt, wenn ich eine CD-ROM anschließe, wo keine CD drin liegt, gibt es einen Fehler. Und ein gewisser Kai Sievers fand es cool, im Kernel eine in-Kernel CD-ROM-Polling anzustellen. Das heißt, der Kernel fragt tatsächlich alle 5 Minuten nach, hey, ist da eine CD drin? Das heißt, alle 5 Sekunden schmeißt das Ding einen Fehler. Und wenn wir uns die SAS-Topologie anschauen, ich kann zwar mehrere Platten verbinden, die nicht mehr, ist keine Bus-Topologie mehr, die sind separat verbunden, aber es ist ein Host. Nein. Wird aber so gehandhabt, denn ich kann die Fehlerbehandlung bloß umgehen, wenn ich die Fehler klassifizieren kann. Was ich bei SATA nicht machen kann.
Das kann ich bei SATA
klassifizieren. Echt? Ein Timeout? Super. Wie denn das?
Das liegt aber vielleicht daran, dass die Fehlerklassifizierung im Linux-SC ein bisschen krank ist und dass sie zum Beispiel das Status bei
das hat damit doch nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Und das ist auch, also, ne, das ist ja so 2-4-ig. Ne? Das machen wir schon lange nicht mehr. Richtig. Das liegt aber daran, dass die ATA seine eigene Fehlerbehandlung hat. Das geht halt relativ schnell, aber es ist ein Fehler.
Das geht schnell. schnell. Eben darum weiß man, dass es kein Timeout war.
Nein, weil er seine eigene Fehlerbehandlung hat. Aber Quintessenz ist, er hält trotzdem, bei SATA macht es nichts, er hält den Hausstand, schaut nach, was ist. Bei SATA muss ich den Hausstand halten, weil ich eventuell den Link setzen muss. Das heißt, ich muss erst den Hausstand halten, feststellen, wie ist jetzt der Linkstatus, sonst kann ich mich mit der Gegenstände nicht unterhalten. Bei SATA. Na, das ist ja relativ stumpf, das gute Ding. Ich muss ja erstmal den Hausstand halten, nachschauen, wie ist der Linkstatus, beziehungsweise ein Link-Reset machen, bevor ich mich überhaupt mit der Gegenstelle unterhalten kann. Sonst, wenn der Link unten ist, kann ich mich ja, also der SATA-Link unten ist, den kann ich mich ja gar nicht mit der Gegenstelle verbinden. Kann ich keine Kommando schicken, weil der Link tot ist. Ich muss den Hausstand halten. Und wenn ich jetzt den Hausstand halte und da sind noch mehrere Sachen dran, dann habe ich da ein Problem. Denn mit einer Mixed SAS-SATA-Topologie sieht das so aus, sieht immer noch gleich aus. Und was passiert ist jetzt, Kernel macht das CDRM-Polling. Das LibArta sagt, ja, ist nicht da. LibArta hält den Host an, um nachzuschauen, was Sache ist. Was aber leider heißt, da die anderen Platten dran sind, hält sie auch an, weil ich den gesamten SCSI-Host dann halten muss. Dann hält leider die IO an, bis er dann damit fertig ist. Und macht dann irgendwann weiter. Das ist so ein bisschen doof. Ja, das fand er dann auch und dann hat er gesagt, naja, das ist noch nicht so richtig hate-fittig. Das heißt, ich sollte vielleicht erstmal nachschauen, ob das ein SATA-Device ist und wenn ja, nehme ich die SATA-Error-Handling-Routine und wenn es ein normales SCSI-Device ist, nehme ich die SCSI-Routine. Das heißt, er hat auch einen EA-Strategy-Handler implementiert. Okay, ist ja eigentlich soweit ganz gut, aber was bringt uns das jetzt? So, aber das heißt natürlich auch, wie wir jetzt gesehen haben, das waren so ziemlich alle Transports, die ich habe. Das heißt, keiner von den modernen Transports benutzt die Standard-SCSI-Error-Recovery. Das sollte uns schon zu denken geben. Na gut, so, dann habe ich mir das mal angeguckt, was jetzt so das Problem von dem Kunden war. Also, es stellt sich heraus, dass es eigentlich eine Switch-Firmware ist, also ein SAS-Switch war, welcher einfach es vergessen hat, mitzuteilen, dass der Remote-Port nicht mehr da ist. Das heißt, der HBA hat gedacht, ja, alles ist grün und hat freileise IO geschickt. Hat natürlich keine Antwort bekommen, 30 Sekunden Command-Timeout, hat es denn fünfmal probiert, das heißt, fünfmal 30 Sekunden haben wir gewartet. Erst dann stellt er fest, oh nee, das war jetzt ein Fehler hier und startet den Timeout. Beziehungsweise macht ein Command-Abort von diesem Ding. Dann allerdings muss er ja warten, bis alle Kommandos fertig sind. Die laufen aber nun alle in ein Timeout. Das heißt, ich warte maximal nochmal 5x 30 Sekunden, bevor ich überhaupt mit der Fehlerbehandlung starten kann. Das heißt, wir warten schon mal gute 300 Sekunden, bevor überhaupt die Fehlerbehandlung anfängt. Das macht die Fehlerbehandlung. Naja, gut. Da schickt ein Command-Abort, welches ein Command ist, also ein Befehl. Der geht aber nicht. Das heißt, er läuft wieder in einen Timeout rein, weil der Port ja nicht mehr da ist. Und dann muss er den Command-Abort aborten. Dann läuft er wieder in einen Timeout rein. Und dann macht er einen Lunar-Set. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was dann passiert. Genau, er läuft in einen Timeout. Natürlich über alle Devices, die angeschlossen sind, um das Ganze nicht zu... Ne? Also um alle Loons, die hinter dem Port hängen, um das Ganze so ein bisschen spannender zu machen. Dann ist es okay. Gut, okay. Dann macht er ein Target-Reset, dann macht er bloß eins, okay. Und dann ruft er ein Target-Reset auf. Das Target-Reset hat bloß das Problem, das gibt es gar nicht mehr. Das wurde irgendwann mal aus dem SCSI-Spec rausgeschmissen. Das heißt, er schickt ein Target-Reset für eine Funktion, die es gar nicht mehr gibt und läuft in ein Timeout, weil er eine Funktion abbrechen wollte, die es gar nicht mehr gibt. Ach, auch wieder doof. Hat auch wieder nicht so richtig geklappt. Und dann macht er ein Bus-Reset. Naja gut, das Problem ist, das ist Fiber-Channel, ne? Die sind durch eine Topologie, es gibt da gar keinen Bus, also es gibt da so eine große Wolke, die ich denn irgendwie, das heißt, ich kann da gar nichts resetten. Woraufhin denn die meisten Fiber-Channel-HBAs den Bus-Reset emuliert haben durch ein Target-Reset auf allen angeschlossenen Devices. Also laufe ich in ein, richtig, Timeout. Ja, und dann mache ich ein Host-Reset. Und dann mache ich ein Host-Reset und der schaut nach, okay, welche Ports sind jetzt tatsächlich noch da Und dann stellt er endlich fest, der ist gar nicht mehr da, der Port. Das hätte mir auch gleich jemand sagen können. Und dann ist er fertig und macht weiter. Das dauert so ein bisschen. Und da wundert mich das nicht, dass er jetzt so 2 Stunden gewartet hat, bis da irgendwas passiert ist. Denn auch Multipathing kann hier erst weitermachen, wenn es einen O-Fehler zurückbekommt von diesem Kommando. Vorher weiß er gar nicht, was passiert ist. Es bekommt aber einen O-Fehler zurück, wenn die Error Recovery fertig ist. Mithin nach 2 Stunden. Und dann stellt es, der Port ist ja gar nicht mehr, ich müsste umschalten und schalte es um. Super. Ja, das ist alles nicht so toll. Naja gut, und dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen uncool, das sollten wir ändern. Und habe mich dann dran gesetzt und das mal überlegt, wie könnte man das denn besser machen. Denn, wie ich schon erwähnt habe, eigentlich, außer ParallelSCSI und iSCSI, benutzt eigentlich kein Schwein den normalen Error Recovery. Das sollte uns denken gehen. Vielleicht sollten wir ihn so ein bisschen dahin kriegen, dass er auch tatsächlich benutzbar ist und dass auch was macht, was man da irgendwie so tut. So, und dann habe ich mir überlegt, was man da machen müsste. Art 1 ist, was uns hier am meisten gebissen hat, waren tatsächlich die Commander-Bots. Dadurch, dass wir erst warten müssen, bis alle Commands in einen Timer gelaufen sind, bevor wir überhaupt Commander-Bots schicken konnten, hat es unheimlich viel Zeit gekostet. Das heißt, wenn wir jetzt diese Commander-Bots gleich schicken, wenn das Timeout aufgetreten ist, haben wir schon mal sehr viel Zeit gewonnen. Das andere ist natürlich, dass die Fehlerbehandlung selbst sehr lange gebraucht hat. Und insbesondere, wenn man jetzt in einem Cluster-Szenario läuft, ist es das, was man nicht unbedingt haben will. Denn der Cluster hat definierte Antwortzeiten. Der Cluster braucht innerhalb einer gewissen Zeit eine Antwortzeit, sonst ist das Ding sowieso tot. Sonst kommt irgendwie der Stoneth an und macht Buff und das war deine Note. Das heißt, da brauchen wir eine definierte Antwortzeit. Da haben wir dann gesagt, gut, okay, lass uns mal schauen, ob wir irgendwie so eine overall, ob wir die Error Recovery Zeit tatsächlich begrenzen können, wo er dann sagt, okay, gut, wenn die Zeit abgelaufen, dann machen wir ein Hostage Set und hoffen, dass der Hostage Set irgendwie geht. Dann dementsprechend auch das andere. Wenn ich jetzt eh schon weiß, dieses Kommando, ich muss ein Loot Reset machen, denn ist auch der Status von dem IO-Kommando festgelegt, denn der sagt einfach, Request aborted. Klar, es wurde abgebrochen, ich kann nichts mehr machen. Das heißt, da jetzt zu warten, bis die Error Recovery durch ist, um dann mir den Fehler zurückzugeben, den ich eh schon weiß, ist auch ein bisschen unsicher. Das heißt, das kann man auch beschleunigen, ist einfach gleich zurückgeben. Und natürlich, das Letzte ist noch wichtig an der Sache, dass man vielleicht mal nachschaut, ob ich mich überhaupt mit den Gegenständen unterhalten kann, bevor ich anfange, Kommandos zu schicken, die sowieso nicht funktionieren. So, das Ganze in Detail. Also, Inline-Commander-Bots. Commander-Bots treten eigentlich relativ häufig, können tatsächlich relativ häufig auftreten, insbesondere auf Fiber-Channel. So wie irgendwie ein Hardware-Fehler auftritt, passiert es, dass das Kommando verloren geht und dann laufen wir dann ein Timeout. Was eigentlich ist, ich meine, das ist ein Commander-Bot, bezieht sich auf dieses eine Kommando. Es hat sonst überhaupt keine Abhängigkeiten. Das heißt, so wie jetzt so wie ich in einen Timeout laufe, kann ich auch gleich den Abort schicken. Es gibt keine Abhängigkeiten da. Der Patch-Set, den ich dafür gemacht habe, der ist jetzt sogar im 3.13-Kernel drin, so nach lang ist er endlich drin. Es hat geklappt. Und damit habe ich tatsächlich die Zeit tatsächlich um die Hälfte reduziert. Also das hat da schon mal deutlich viel gebracht. Das andere ist EH Runtime. Denn momentan ist einfach, die Fehlerbehandlung läuft, solange sie läuft. Und hast halt Pech gehabt, wenn sie länger dauert. Selber schuld. Das hast du einen Fehler. Ist aber so ein bisschen, das heißt, man kann da überhaupt nicht angeben, wie lange sie überhaupt läuft, wie lange laufen sollte oder durchschnittlich. Das hängt vom Fehler ab, was weiß ich denn. Deswegen haben wir jetzt ein EH-Deadline eingeführt, welches da heißt, okay, die Fehlerbehandlung darf maximal so lange dauern. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, das ist die Zeit, nachdem der erste Fehler aufgetreten ist, dann fällt das Ding durch zum Host-Reset und macht ein Host-Reset, in der Hoffnung, dass das Host-Reset die Sachen zumindest beheben wird, weil das sowieso die letzte Stufe ist, danach ist noch Device Dead. Also damit sind wir dann schon mal relativ gut bei der Sache. Das ist auch, nicht nur Post, das ist sogar auch schon integriert, auch im 3.13er Kernel. Und das hilft schon mal, zumindest für ein Cluster-Environment, um festzulegen, wie jetzt die maximale Zeit ist. Wie wir denn später feststellen, das ist ein total superer Patch, Aber leider implementieren manche HBAs kein Host Reset. Dann ist der Patch nicht so super, denn das heißt, du hast deinen Instance offline an der Stelle. Das haben wir gedacht, naja gut, dann schauen wir vielleicht nach, ob es ein Host Reset hat, bevor wir das EH-Deadline anschalten. Das wäre auch eine gute Idee. So, das, was noch so ein bisschen in der Mache ist, ist jetzt hier, was ich da so geschrieben habe als Release Commands Early. Denn wie schon erwähnt, so wie ich in die Fehlerbehandlung reinlaufe, so wie ich ein Launcher Set machen muss, ist es sowieso schon klar, wie der Fehlerstatus ist. Das heißt, ich brauche nicht zu warten, bis die Fehlerbehandlung durch ist. Ich könnte das Kommando gleich direkt zurückschicken und sagen, hey du, Command aborted, sorry, mach was du willst. Das heißt natürlich, dass Multipath sehr viel schneller anfangen kann, die Pfade umzuschalten. Denn, wie gesagt, nach Launcher Set sind sowieso die Kommandos weg. Aber das Problem hierbei ist, was passiert, wenn das Loon Reset nicht geht? Also wenn ich einen Fehler zurückbekomme vom Loon Reset, dann ist das ein bisschen ja, undefiniert. Konnte ich den jetzt abbrechen? Konnte ich ihn nicht abbrechen? Wo ist das Kommando überhaupt und so? Und was ist jetzt eigentlich? Das ist ein bisschen komisch. Deswegen bin ich da noch nicht so ganz sicher, was man da machen sollte. Das andere ist Crosspeak. Das Problem beim Loon Reset ist, dass das Loon Reset geht auf die Loon, also das Device auf dem Storage Array. In einem Cluster-Environment bin ich aber nicht der Einzige, welcher damit redet. Und das heißt, es könnten auch durchaus andere Devices oder andere Nodes mit, mit diesem Target reden. Und wenn ich jetzt da anfange, ein Loon-Reset zu machen, breche ich Kommandos von anderen Clustern ab. Das finden die auch nicht so toll. Glücklicherweise gibt es ein anderen Befehle, welches heißt TaskSetAbort, was tatsächlich nur für alle Kommandos gilt, die ich an das Loon geschickt habe. Das ist dafür denn irgendwie okay. Das würde das vermeiden. Und das Loon Reset muss ich nur schicken, wenn ich tatsächlich Loon resetten soll, aus irgendwelchen mysteriösen Gründen. Target Reset habe ich schon gesagt, das gibt es sowieso nicht mehr, das brauchen wir überhaupt nicht mehr zu schicken, das ist sinnfrei. Und dasselbe gilt für Bus Reset, auf Hybrid Channel ist auch sinnfrei, brauche ich auch nicht zu schicken. Und das letzte ist IT Nexus Loss. Also das Ganze, diese ganze tolle Hierarchie, die ganze tollen Programme, die ich da alles erzählt habe, beruhen darauf, dass ich mich mit der Gegenstelle unterhalten kann. So wie ich mich nicht mehr mit der Gegenstelle unterhalten kann, ist das alles völlig sinnfrei. Dann kann ich es gerade sein lassen. Da kann ich sowieso nichts machen. Das heißt, ich sollte vielleicht erst, bevor ich anfange, das zu machen, mal nachschauen, kann ich mich überhaupt mit der Gegenstelle unterhalten? Momentan muss ich warten, bis dieser besagte Devloss-Timeout oder Fast-Over-Fail zuschlägt. Das heißt, ab dann wird angenommen, das Ding ist nicht mehr da. Aber es wäre natürlich sehr viel cooler, wenn die einzelnen HBAs selber einen Callout hätten und wir sagen können, hey, ist es noch da? Einfach mal ein Relogin machen auf dem Port, um festzustellen, ist er noch da. Das braucht allerdings HBA-Unterstützung. Da müsste man dann irgendwie so ein bisschen im Treiber selbst rumfuschen und dann müsste man mal schauen, ob die das überhaupt können. Da muss ich mich erstmal noch mit den Leuten unterhalten, ob das geht, was die denn davon halten. Womit wir dann das Ganze, den Ablauf modifizieren können. Das heißt, zuerst, so wie die Recovery Start anfängt, sollten wir ein Task-Set-Abort schicken, um alle Kommandos abzubrechen, die eventuell noch da sind. Dann schauen wir nach, kann ich mich überhaupt noch mit der Gegenstelle unterhalten? Und erst dann fangen wir an mit dem eigentlichen Loon Reset, Host Reset und so weiter und so fort. So dass es denn so aussieht. Das heißt, auch hier wieder Command Abort, Task Set Abort. Aber dann schauen wir erstmal nach, das was da steht, Transport Reset, schauen wir erstmal nach, kann ich mich dann mit diesem Device unterhalten? Wenn ich mich dann weiter damit unterhalten kann mit diesem Device, dann ist ja alles gut. Dann kann ich entweder gleich weitermachen, gleich Retry machen oder in Loon Reset fallen und dann die normale Strategie machen. Wenn ich mich allerdings nicht mit dem Port unterhalten kann, dann sind die ganzen Schritte sowieso sinnfrei, dann kann ich direkt in Host Reset fallen und hoffen, dass der mir das dann wiederholt. Ja. Für parallel implementierst du es einfach nicht, gibst immer True zurück, sagst ja okay, passt, alles ist grün und dann bist du wieder in der normalen Fehlerbehandlungsroutine drin. Du musst es ja nicht implementieren, alle diese Schritte sind ja optional. Aber du brauchst den Callout da drin, damit es auf allen vernünftig transparent irgendwas Sinnvolles macht. Das sind alles Callouts. Also die Strategie ist quasi im SCSI-Layer selbst drin, Aber die eigentliche Implementation, wie schicke ich ein Loon Reset, wie schicke ich ein Tagesreset, ist im Treiber drin.
Das ist klar, aber triggern tut diese Art von Recovery der Tagestreiber?
Nein, der SCSI Layer.
Das heißt, wenn ich über Generic SCSI und SCSI-Kommando verschicke, wird das auch gemacht?
Über Generic SCSI nicht. Weil die SCSI-Generic-Kommandos umgehen sämtliche Befehlebande. Die gehen auf so zurück. Das ist ja eines der Probleme, die wir momentan haben. So wie du anfängst, irgendwie handcrafted Commands zu schicken, dann musst du sowieso auch schauen, dass du auch eine handcrafted Error Recovery machst. Das macht nämlich keiner für dich. Das ist also diese Fehlerbehandlung ist tatsächlich bloß für IOs, welche aus dem Filesystem /Page-Cache kommen. Für alle anderen hast du sowieso keine. Bleib da. Genau. Alle anderen musst du sowieso selber machen.
Was ja. Aber nur Bestandteil des Protokolls ist und da muss natürlich das Randprogramm.
Das macht das alles selber. Also wie du irgendwie mit SGIO rummachst, musst du das alles selber machen. Ja, das ist hier jetzt nur noch mal Zusammenfassung, was man noch da machen muss. Das, wie schon erwähnt, denn wenn man sich hier diesen Workflow anschaut, dann stellt man fest, dass dieses Task-Set-Abort ist gar keine Entscheidung. Ich muss eh mal ein Transport-Reset machen. Ob das nun klappt oder nicht. Aber wenn ich sowieso einen Transport Reset machen muss, warum schicke ich denn ein Task Abort? Das ist ein bisschen sinnlos eigentlich. Dann kann ich es ja eigentlich auch bleiben lassen. Eigentlich, was sich dann die Frage stellt, wenn man so diesen Workflow hat, warum gibt es das überhaupt? Und da muss ich mich erstmal mit den SCSI-Helden dieser Welt, also mit den Spezifikationshelden dieser Welt unterhalten und mal fragen, hey, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Was soll ich doch damit gleich machen? Oder auch, was wollen eure Worte sagen? Das muss man halt nochmal schauen, muss ich nochmal diskutieren mit den Leuten, was man da am besten tut. Und das andere Problem, was ich schon vorher angedeutet habe, eigentlich müsste man, nachdem jetzt etwas geschickt hat, also eine Task-Management-Funktion geschickt hat, feststellen können, hat das überhaupt was gebracht? Denn wenn ich jetzt ein Loon-Reset schicke und der sagt mir, alles ist klar, weiß ich immer noch nicht. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Hat es nichts gebracht? Wer weiß das schon so genau? Und das Einzige, was wir momentan haben, ist dieses Test Unit Ready, was irgendwie total super ist, aber mir jetzt nicht so wirklich, das geht auf die Unit, also auf das unterste Device. Wenn ich jetzt ein Target Reset gemacht habe, hat das da keinen direkten Zusammenhang. Das heißt, eigentlich müsste man die Verifikation unabhängig von dem Schritt machen, den ich da gerade ausgeführt habe. Und dementsprechend auch das hängt dann auch davon ab, was man jetzt machen muss. Das ist ein bisschen unausgegoren, da muss man sich auch noch mal mit den Leuten unterhalten. Aber jedenfalls, effektiv heißt es, dass die Fehlerbehandlung jetzt zumindest für diesen einen Fall vernünftig läuft. Der Kunde ist glücklich, ich bin es auch, glücklicher Kunde, freut sich der Mensch. Und so, und damit wäre ich auch schon am Ende meines Vortrages. Habt ihr noch Fragen?
Alles. Zunächst herzlichen Dank. Wie sieht's aus?
Alle tot geredet. Super.
Alle hungrig geredet.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Wenn es tatsächlich einen Target gibt, könnte man ja einen Inquiry schicken.
Nein.
Warum nicht?
Das Inquiry muss nicht durchgehen.
Da gibt es welche Mitgliederinnen, kann man denn da schon maskieren, dass man nicht die Unit, sondern.
Dürfte ich Sie eventuell immer bitten, das
Event zu Ich habe es lange nichts mehr gemacht, aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es da irgendeinen Trick, dass man beim Inquiry das Target unabhängig von der Unit ansprechen kann?
Ja, alles möglich, aber die Inquiry selbst muss nicht durchgehen. Das Test Unit Ready ist das einzige Kommando, von dem wirklich definiert ist, ja, es muss eigentlich immer gehen. Inquiry kann mit Fehlercode zurückkommen unter bestimmten Dings, wenn das Ding sich am Initialisieren ist, wenn es sonst was macht. Das muss nicht durchgehen.
Ja gut, wenn natürlich die Platte gerade ihre Firmware bootet, dann kommen da eventuell merkwürdige Sachen zurück.
Richtig, genau, das ist halt das Problem. Deswegen bringt die Inquiry in der Hinsicht nicht so wirklich viel.
Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sieht erstmal nicht so aus. Ich denke, der Referent steht sicherlich für individuelle Fragen.
Genau, ich bin noch ein bisschen hier.
Ansonsten wünsche ich dann erstmal allen einen guten Mittag und nochmal herzlichen Dank dem Referenten.